ARD.
Jetzt wissen wir, dass es Frankreich ist. Wir haben alle gesehen und wissen, über welche Qualitäten Frankreich verfügt, über welche Dynamik, welches Tempo. Wir freuen uns.
Sportschau F, das EM-Special.
Hey, ich bin Christina, ich bin Reporterin beim NDR und der Sportredaktion und für euch bei dieser Fußball-EM. Genauer, ich bin immer da, wo das deutsche Team auch ist, beim Training, bei den Spielen, davor und danach. Ich kann euch also versprechen, in diesem Podcast seid ihr richtig nah dran. Und mittendrin in dieser EM, denn unser Team ist überall dort, wo es wichtig ist. Oder spannend, oder lustig, oder auch einfach mal unterhaltsam. Immer in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Naja, für uns war ja klar, dass mit dem Halbfinale ein sehr schwerer Gegner auf uns wartet. Jetzt wissen wir, dass es Frankreich ist. Wir haben alle gesehen und wissen, über welche Qualitäten Frankreich verfügt, über welche Dynamik, welches Tempo. Wir freuen uns.
Was?
Naja, für uns war ja klar, dass mit dem Halbfinale ein sehr schwerer Gegner auf uns wartet.
DFB-Sportdirektorin Nia Künzer hatte einen kleinen freudschen Versprecher. Sie meinte natürlich das Viertelfinale. Da ist jetzt nämlich endgültig klar, für Deutschland geht's gegen Frankreich. Bleiben noch ein paar Tage zum Wundenlecken. Denn die Niederlage gegen Schweden hat ja doch ihre Spuren hinterlassen. Beim öffentlichen Training war es irgendwie eine leicht beklemmende Stimmung. So um die 250 Fans durften zuschauen, so wie Natascha, die aber trotz der Pleite gegen Schweden weiterhin ans DFB-Team glaubt.
Ich finde es wichtig, die Mädels zu supporten, egal ob wir jetzt gerade gewinnen oder verlieren. Und selbstverständlich werden wir im Viertelfinale dabei sein. Und ich hoffe auch sehr, dass wir im Halbfinale und Finale spielen werden und rechne auch damit. Also ich glaube, wenn man als Fan nicht optimistisch ist, muss man nicht zu den Spielen kommen.
Ja, aber man muss auch sagen, dass trotz tollem Fansupport die Spielerinnen im hintersten Eck auf dem Platz trainiert haben. Und die kamen dann am Ende des Trainings, übrigens auch nicht alle, vereinzelt zum Autogramm schreiben und Selfies machen. Und Sioke Nüsken war dann auch die Einzige, die den Job übernommen hat und mit den Pressevertreterinnen und Pressevertretern gesprochen hat.
Ja, die Nacht war sehr, sehr kurz, für mich zumindest. Es gab einige, die auch ein bisschen besser geschlafen haben. Ich habe, glaube ich, um die 4 Stunden geschlafen.
Ja, klingt, als habe Sioke sich noch einige Gedanken gemacht, so wie es gestern in der Folge ihre ältere Schwester Maite schon vorhergesagt hatte. Ich finde, für diesen Zustand hat mein Kollege Christopher Klein bei unserem Gespräch auf unserer schönen Hotelterrasse im Schatten einen ganz guten Begriff gefunden. So, Dille, mein lieber Christopher. Treuen Hörerinnen und Hörern bist du ja schon eine bekannte Stimme hier im Podcast.
Das ist aber Lichtjahre her, ne?
Das ist Lichtjahre her. Das kommt mir auch vor, als wäre es schon 3 Monate her.
Herzogenaurach, damals.
Damals,
das
erinnerst du dich? Wie geht's dir persönlich so nach dieser Niederlage der deutschen Spielerin?
Das ist so ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt sage, aber ich komme mir vor, als hätte ich irgendwie einen Kater, ne? Ohne einen Tropfen Alkohol getrunken zu haben. Und ich bin ja wirklich nur indirekt beteiligt und berichte nur über diese Mannschaft. Aber diese Niederlage gegen Schweden, irgendwie war das für alle so eine Backpfeife, ne? Das hat jetzt ja doch ein bisschen, zumindest vorübergehend, mal den Stecker gezogen. Also ich glaube, Kater ist irgendwie so das beste Bild, was man da zeichnen kann.
Ja, ich habe auch das Gefühl, so mit jedem, mit dem man gesprochen hat, sei es Spielerinnen oder Fans oder eben auch KollegInnen, war es so ein bisschen so, jeder war am Anfang so, boah, das wird so ein geiles Spiel. Und dann kam wirklich die absolute Ernüchterung. Was war da los beim deutschen Team?
Boah, also ich habe drüber nachgedacht und ich würde sagen, es bleiben so 2 Dinge irgendwie hängen. Das eine ist, offenbar reicht ein Nackenschlag in dem Spiel und da fällt so das Kartenhaus zusammen. Für mich war es der Ausgleich, der ja recht schnell nach dem Führungstreffer kam. Danach war irgendwie nichts mehr so wie vorher und dann ging es dahin mit Platzverweis und Elfmeter dann sowieso. Das war das eine. Und obwohl wir es echt schon seit Wochen und Monaten besprechen und das auch alle wissen, war es doch nochmal hart zu sehen, wie viele Probleme die deutsche Defensive kriegt, wenn halt wirklich mal Gegenspielerinnen aus dem allerobersten Regal da am Start sind. Viel schneller, viel durchsetzungsstärker. Ja, das war schon bitter zu sehen, wie schnell es dann auch dahin geht quasi da hinten.
Aber findest du, also hättest du dir da eine schnellere Reaktion drauf gewünscht oder hast du das Gefühl, es gibt gar nichts, wie man reagieren kann, weil das Spielermaterial fehlt?
Also was mich so ein bisschen gewundert hat, aber ist natürlich von der Position da oben auf der Reportertribüne gesprochen, du gehst 1-0 in Führung, es läuft super, aber man stürmt, wie ich finde, riskant weiter nach vorne. Ich hätte jetzt so gedacht, irgendwie als Laie, komm, nimm doch mal ein, zwei Gänge raus. Jetzt gucken wir mal, dass das 1-0 lange Bestand hat und dann schauen wir mal, was Schweden macht. Für mich war das so ein bisschen irgendwie ins Unglück rennen, ne? Und das haben die dann eiskalt ausgenutzt.
Die Spielerinnen haben ja, oder auch der Trainer haben ja danach gesagt, sie waren mit der zweiten Halbzeit dann eben zufrieden, weil sie in Unterzahl so gut es geht gehalten haben, haben nur noch ein Gegentor bekommen. Aber ich habe mir so gedacht, so, das kann ja aber auch dann irgendwie nicht der Anspruch sein.
Nee, das stimmt, wobei ich behaupten würde, man kann diese zweite Halbzeit einfach komplett streichen. Da muss man nicht groß drüber reden. Du bist irgendwie nur noch zu zehnt auf dem Feld, liegst schon mit zwei Toren.
Du meinst, hinten. Man will das einfach abhaken?
Ja, es ist dann einfach so ein bisschen Schadensbegrenzung. Um mehr ging es dann nicht in dieser zweiten Halbzeit. Du kannst nicht ernsthaft erwarten, dass du dann da irgendwie das Spiel noch drehst. Dann kriegst du noch den vierten Gegentreffer. Ja, das ist schon bitter, aber ich würde sagen, nicht über die zweite Halbzeit reden, sondern eher über die erste, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass du so in Rückstand gerätst.
Was würdest du jetzt Wück sagen, was soll jetzt anders laufen?
Oh je, ich glaube nicht, dass der auf mich hört, aber also ich fand es, wie gesagt, interessant, wie riskant und wie offensiv und los wie die Feuerwehr Deutschland gespielt hat. Vielleicht da einen Gang zurückschalten. Und ansonsten, du hast es ja schon gesagt, Spielerinnenmaterial ist so ein blödes Wort.
Ja,
aber
total,
ich
mir ist gerade nichts anderes
eingefallen. Ja, klar, wäre mir auch so gegangen. Ich glaube, dass Christian Wück da gar nicht so viele Möglichkeiten hat. Er hat ja jetzt ohnehin ein Problem in der Abwehr. Auch seine Rechtsverteidigerin Nummer 2, Carlotta Wamser, darf jetzt erstmal nicht mitspielen. Julia Gwin eh verletzt raus. Vielleicht muss er dann Sarai Linder auf die rechte Seite ziehen, aber es entsteht dann wieder da eine Lücke, wo ich nicht genau weiß, wie er die füllen will. Es gibt noch andere Spielerinnen im Kader, klar, Sophia Kleinherne zum Beispiel. Aber diese ohnehin so ein bisschen angeknackste deutsche Defensive. Also ich bin sehr gespannt, wie die sich dann im Viertelfinale wahrscheinlich sogar gegen noch stärkere Gegnerinnen dann zeigt.
Was ich gestern noch sehr beeindruckend fand oder was ich generell beeindruckend fand, egal wie beschissen es gelaufen ist, die Fans standen hinter den Spielerinnen und auch danach gab es ja noch bestimmt 5 Minuten, die die Spielerinnen dann auch wirklich zu den Fans gegangen sind, was ich auch wirklich angebracht fand in dem Moment. Die waren natürlich alle geknickt, aber ich fand grundsätzlich, diese Atmosphäre war danach irgendwie so... so ganz schwer. Es war auf einmal, egal wo man stand, es war irgendwie so, pff, Luft ist raus.
Ja, gefühlt auch bei den Fans natürlich irgendwie so ein Kater, um bei diesem Wort zu bleiben. Ja. Die sind natürlich mit ganz anderen Erwartungen ins Stadion gegangen. Und man ist ja auch total schnell am Verdrängen. Ne? Man vergisst dann, dass die ersten beiden Siege ja auch so ein bisschen rumpelig waren. Ja. Du denkst dir dann, okay, 6 Punkte, alles super. Und hast irgendwie den Wunsch im Kopf, ja, jetzt gewinnen wir nochmal. Die Vorrunde wird ein perfektes Ende nehmen. Und irgendwie will man es ja dann nicht wahrhaben, dass mit sowas vielleicht auch mal zu rechnen ist. Und deswegen ja, fühlen sich auch die Fans bei allem Optimismus. Und ich fand, die waren wirklich cool im Stadion. Ja. Haben, egal wie es gerade stand, super aufbauend da reagiert. Ja, irgendwann denkst du dir dann auch als Fan so, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen.
Irgendwie hatte jeder das Gefühl, war so mein Eindruck, ja, jetzt gewinnen wir auch noch gegen Schweden, damit wir alle im Flow bleiben und dann geht's weiter und dann spielen wir am Donnerstag das Viertelfinale gegen wahrscheinlich England. Jetzt komplett, ich habe das Gefühl, alle waren komplett überrascht, dass es so gekommen ist gegen Schweden. Und jetzt gibt's fast eine Woche, die man warten muss auf das nächste Spiel. Christian Wück hat die ganze Zeit davon gesprochen, wir wollen im Flow bleiben. Ist dieser Flow jetzt gebrochen? Also glaubst du, sowas kann dann auch zu einem wirklichen Bruch führen? Weil man hat ja jetzt auch echt lange Zeit, die man jetzt wieder warten muss, bis es weitergeht.
Ich glaube, wir sind ja hier auch so schön auf unserer Hoteldachterrasse zusammengekommen, um ein bisschen positives Gefühl zu verbreiten. Deswegen drehen wir es einfach mal so rum. Vielleicht ist jetzt diese lange Wartezeit auch ganz gut, weil man 1, 2, 3 Tage verkatert. Wir bleiben dabei, sein kann und darf als Spielerin und dann eben anfängt, sich auf die nächste Herausforderung einzustellen. Ich will es jetzt einfach mal positiv sehen. Das gibt Zeit, sich zu resetten und vielleicht nicht zu viel dann irgendwann an das letzte Spiel zu denken, sondern nach vorne zu gucken. Aber klar, der Flow, wenn es ums Spielerische geht, ist erstmal weg. Und wichtig wird dann sein, um einmal schon mal vorauszugucken, egal gegen wen, dass du dann da in der Anfangsphase da bist und nicht im Viertelfinale sofort in Rückstand gerätst. Weil sonst, ehrlicherweise, glaube ich, geht das Flattern mit den Nerven wieder los.
Eigentlich würde ich jetzt gerne mit dir anstoßen, weil man heißt ja mal, bei Kater muss man kontern.
Also ich hätte hier,
wir haben hier ein Wasser,
mit dem wir anstoßen können. Plastikflasche zu bieten. Ich glaube, da kommen wir nicht mit weit.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Wer hat's gewusst?
Ja, wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, aber ich hatte halt keine passende Rubrik parat und wollte euch trotzdem nochmal die Viertelfinalkonstellation nennen, denn die stehen ja jetzt alle fest. Norwegen und Italien, die machen am Mittwoch den Anfang. Schweden spielt dann am Donnerstag gegen England. Am Freitag hofft die Schweiz auf ein Wunder gegen Weltmeister Spanien. Und Samstag gibt es dann das letzte Viertelfinale der DFB-Frauen gegen Frankreich. Das war's schon wieder für heute. Hört doch auch mal in die älteren Folgen vom EM-Special rein oder auch in die regulären Folgen. Beispielsweise die mit ARD-Expertin Almut Schuld, die ist nämlich auch morgen hier zu Gast. Oder mit Gina Lückenkemper, die war bei Freddy Schürheck nämlich etwas gesprächiger als in der letzten Folge. Alle Folgen zum Nachhören gibt's natürlich in der ARD-Audiothek. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.